Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dies ist der zweite Teil des Jahresrückblicks von Chip and Charge auf das Tennisjahr 2023. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann würde ich sagen, hört den als erstes, weil dort haben wir ausführlich über alles gesprochen, was in diesem Jahr so abgelaufen ist. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Main Stories zu sprechen, beziehungsweise auch auf die deutschen Spielerinnen und Spieler zu sprechen, die vielleicht im ersten Segment noch nicht ganz so präsent waren. Aber Philipp, wir können sagen, wir sprechen als erstes mal über die WTA und dann auch über diesen Dreikampf, den wir in diesem Jahr gelernt haben oder erlebt haben und der vielleicht dann auch im nächsten Jahr dann auch noch die Schlagzeilen bestimmen wird. Iga Świątek hat Konkurrenz bekommen von Arina Sabalenka und von Elena Rybakina. Dazu ist dann jetzt auch noch mit Coco Gauff jemand gekommen, von der wir das eigentlich von Anfang an wussten, dass sie irgendwann mal in die absolute Weltspitze vorstoßen würde, die dann aber mit ihrer Vorhandschwäche immer so ein bisschen das Narrativ bestimmt hat, dass sie vielleicht noch nicht ganz oben anklopfen kann, die aber die US Open gewonnen hat. Dazu haben wir Jessica Pegula, dazu haben wir Ons Jabeur, dazu haben wir dann Überraschungsspielerinnen wie Markéta Vondrousova oder Karolina Muchova, Maria Sakkari als vielleicht jetzt schon etablierte, aber wir haben im Moment, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Feld an der Spitze.
Ja, ich würde eigentlich zurückfragen, hatten wir wirklich am Ende einen Dreikampf oder hatten wir nicht nur einen Zweikampf?
Zweikampf zwischen Świątek und Sabalenka. Elena Rybakina hat vielleicht nicht alles halten können im Jahr, ja.
Ja, also ich habe mich dann eben auch, also für mich waren das schon so ein bisschen die Geschichten des Jahres und es ja auch, also am Ende sind sie innerhalb von 200 Punkten gelandet und man muss schon sagen, sie haben sich ein bisschen abgesetzt. Also wir hatten schon im ersten Teil darüber gesprochen, Rybakina, keine Frage, in den ersten 3 Monaten sowieso mit oben an der Spitze. Eigentlich, man kann es ja bei ihr fast auf ein Match raus oder auf ein Turnier herunterbrechen. Also sie hat dann noch Rom gewonnen. Und sah da ja auch aus wie eine, die wirklich wahrscheinlich Świątek bei den French Open gefährlich werden kann. Sie hatte dann ja Świątek besiegt, wobei das eigentlich eine Aufgabe in Rom war, aber sie war mindestens ebenbürtig mit Świątek in Rom. Und dann hatte sie ja bei den French Open diese, ich glaube, es wurde als Erkrankung deklariert und hat danach nicht mehr so richtig zu ihrer Form gefunden. Ja, sie hätte Wimbledon gewinnen können, hätte sie Jabeur besiegt, aber danach ist sie ehrlicherweise eher aufgefallen mit Beschwerden, die sie zu allen möglichen Themen hatte, als dass sie dann wirklich in der zweiten Jahreshälfte noch groß was reißen konnte. Von daher, für mich hat sie abreißen lassen müssen und ist dann so ein bisschen durch Gauff ersetzt worden. Und du hast ja schon die Spielerin dahinter angesprochen. Das ist keine Frage. Es ist alles im Moment gut und breit aufgestellt. Aber für mich haben sich Świątek und Sabalenka dann schon mit ihren Leistungen abgesetzt. Wobei Świątek dann erstaunlicherweise doch noch um einiges besser war als Sabalenka, so über das Jahr gesehen für mich.
Prinzipiell war Świątek konstanter. Vielleicht hatte man sich auch noch nicht so ganz an den Gedanken gewöhnt, dass Świątek dann zwischendurch auch Matches verlieren kann. Wir hatten ja diese Serie von, ich glaube, 32 Matches waren es im Jahr 22, die sie am Stück gewonnen hatte, wo sie wirklich ganz selten verloren hatte. Und hier war häufiger schon ein bisschen an ihrem Thron gerüttelt worden. Und sie war ja zwischendurch auch von der Nummer 1 runter und hat sich dann am Ende wieder diesen Platz erkämpft. Aber Sabalenka hat dann schon in diesem Jahr auch mit einer sehr, sehr starken Konstanz da unter Beweis gestellt, dass diese Aufschlagprobleme nicht mehr da sind, dass dann auch nicht mehr unbedingt der Vorwurf gilt, dass sie die Nervenschwächste ist, auch wenn sie Matches hatte, die sie dann verloren hat. Aber sie hat sich auf einem Niveau stabilisiert, dass Iga Świątek fast ebenbürtig ist.
Ja, also zumindest bei den Grand Slams. Da müssen wir auch sagen, sie hat 23-3 Matches gewonnen bei den Grand Slams. Eine überragende Bilanz. Hat wahrscheinlich sogar noch ein oder zwei Grand Slam-Titel liegen lassen. Und von daher für sie wahrscheinlich irgendwie so eine bittersüße Geschichte, aber keine Frage, bei den Grand Slams war sie besser und ebenbürtiger. Auf der Tour selber hat allerdings Świątek die Nase vorn. Und da, finde ich, hat sie ein sogar besseres Jahr gehabt, als man jetzt denken würde. Am Ende hat sie, ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, sie hat 86,1% ihrer Matches gewonnen. 80% ist so ziemlich herausragend. Mhm. Sieht man in der Geschichte, sieht man vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr. In diesem Jahr haben wir es zum Beispiel bei Alcaraz und bei Djokovic gesehen. Aber sie hat das auf der Damenseite produziert. Sabalenka ist nicht an die 80% rangekommen. Und dann, und da gucke ich immer sehr gerne hin. Die Zahl werde ich jetzt auch noch einige Male erwähnen in dieser Ausgabe. Sie hat 57,1% der Punkte gewonnen übers Jahr gesehen. Und wenn man 50 schafft, dann ist man schon Top 30 Spieler, Spielerin auf der Welt. Wenn man so 51, 52 schafft, dann ist man Top 10 und 53, 54 ist so was die Spitze normalerweise schafft. Also Djokovic bei den Herren hat zum Beispiel 54,9, was schon überragend ist, und sie hat 57,1. Und ihr Abstand zu Sabalenka bei allen gewonnenen Punkten, der ist so groß wie der von Sabalenka zu Nummer 25. Also sie war über das Jahr so dominant in vielen Matches und das nicht nur mehr beim Return, sondern auch beim Aufschlag, dass sie wirklich so eine Distanz zwischen sich und Sabalenka bei diesen Punkten gelegt hat, wie Sabalenka dann zu Nummer 25. Und das zeigt, wie dominant sie zwischendrin war, auch wenn wir es vergessen, weil sie eben im letzten Jahr dann einen Grand Slam mehr gewonnen hat, ein paar mehr Turniere gewonnen hat, aber an sich war es wieder ein Jahr, wo sich 99% die Finger nachlecken würden. Wahrscheinlich sogar 99,9%.
Höchstwahrscheinlich, ja. Swiatek und Sabalenka, ich bin sehr gespannt auf den Anfang des neuen Jahres, weil sowohl Sabalenka als auch Rybakina haben eine ganze Menge an Punkten zu verteidigen. Coco Gauff hat ein eher unauffälliges erstes Halbjahr gespielt und die kann hier voll angreifen im neuen Jahr.
Ja, und das wird jetzt ja eben auch das Spannende. Wie geht Sabalenka mit dieser Situation um? Sie geht nicht als Nummer 1 ins nächste Jahr hinein. Die Ehre hat Swiatek, aber sie geht eben als Titelverteidigerin rein. Und das haben wir noch nicht gesehen. Und sie war wirklich stabil in den Grand Slams. Außerhalb, eben, um da auch mal so ein bisschen kurz auf die Zahlen zu gucken, sie hat über das Jahr nur 2 Titel gewonnen. Und sie hat nur noch 3 weitere Finals gespielt. Sie hat gegen die Top 10 eine gute, aber jetzt auch nicht überragende Bilanz von 8-7. Das hat Swiatek alles wirklich besser und teilweise klar besser. Von daher, da war jetzt nicht so die große Konstanz drin, aber sie hatte eben diese eigentlich durch das überragenden erst 3 Monate. Und sagen wir, die verlaufen jetzt auch eher durchschnittlich. Was passiert dann? Fängt sie sich dann? Kann sie sich da oben halten? Ich glaube, bei Swiatek können wir uns jetzt sicher sein. Die wird die nächsten Jahre oben immer eine der 1, 2, 3 besten Spielerinnen der Welt sein. Kann Sabalenka das auch? Ich hoffe es. Und ich hoffe vor allem, dass wir die beiden gegeneinander ein paar Mal sehen. Weil nur 3-mal in diesem Jahr ist eigentlich zu wenig, finde ich. 5, 6, 7 Mal, das finde ich, wäre jetzt mal auch auf verschiedenen Belegen etwas, was ich mir wünschen würde fürs nächste Jahr.
Das muss halt so ein bisschen die Rivalität der nächsten Jahre sein. Dazu kommen dann halt Coco Gauff, Rybakina, vielleicht auch Jessica Pegula und Ons Jabeur. Bei Ons Jabeur hoffe ich einfach, dass die Verletzungsprobleme gelöst sind, dass sie im neuen Jahr wieder angreifen wird können. Aber das an sich gäbe dann ja schon eine sehr, sehr gute Basis in der Spitze, weil einen weiteren Iga Świątek-Alleingang wie 2022 kann das Frauentennis nicht so richtig gebrauchen, auch wenn die Leistungen überragend waren, aber wie wir häufig gesagt haben, Tennis lebt von den Rivalitäten und lebt von den großen Matches und die haben wir bei den Big Three in den letzten 20 Jahren immer erlebt und die haben wir häufig genug im Jahr erlebt, aber bei den Frauen, da braucht es halt diese Rivalitäten. Und seitdem Serena Williams abgetreten ist und auch Ash Barty abgetreten ist, brauchen wir das an der Spitze, glaube ich. Ja,
und Osaka nicht so relevant
ist. Osaka, genau.
Das dürfen wir nicht vergessen, weil da hat das Damen-Tennis natürlich einfach Pech gehabt, dass Osaka und Barty rausgefallen sind, weil das wären ja 2 gewesen, die natürlich oben geblieben wären, dass Andreescu Dauer verletzt ist. Ich meine, die haben wir noch nicht erwähnt, die werden wir jetzt auch nicht mehr groß erwähnen, aber die hat auch schon wieder locker 3, 4 Verletzungen im Jahr gehabt und wären die oben dabei, zack, wäre das Problem gelöst, die sind nicht dabei, von daher wird es wahrscheinlich von Świątek, Sabalenka und Gauff abhängen in den nächsten 1, 2 Jahren.
Ich bin so gespannt auf das Comeback von Naomi Osaka, so gespannt.
Werden wir sicherlich nachher noch in unseren, wie nennen wir sie immer, Bold Predictions fürs Jahr oder so drüber reden.
Ja, das werden wir auf jeden Fall. Wie geht's dahinter weiter? Gibt es eine Spielerin, die wir im nächsten Jahr vielleicht dann doch noch prominenter sehen? Was wird aus Jin Wenjiang, der wir dieses Jahr dann ja schon den großen Durchbruch zugetraut haben, die einen Teildurchbruch ja auch schon geschafft hat, auf Platz 15 in der Weltrangliste steht, aber auch eine Spielerin, die wir in den nächsten Jahren durchaus weiter vorne dann auch erwarten könnten, oder?
Dafür haben wir doch die Bold Predictions,
oder? Dafür haben wir die Bold Predictions. Nein, dann sprechen wir sie halt nachher an. Dann sprechen wir jetzt dann nochmal über die Männer und die großen Geschichten dieses Jahres. Und die große Geschichte dieses Jahres war halt die Rivalität zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Und wie wir häufiger im Podcast dann schon erwähnt haben, dass wir so ein bisschen eine Dreiteilung haben im Moment. Wir haben auf der ersten Stufe Novak Djokovic, dahinter dann Medvedev, Alcaraz und Sinner. Und dann kommt der Rest. Das ist auf gutem Niveau, aber das ist alles im Moment nicht auf dem Niveau der ersten vier. Und Jannik Sinner hat sich da im Laufe des Jahres reingespielt. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben die Schlagzeilen für die ersten 9 Monate, sage ich jetzt mal, bestimmt. Daniil Medvedev hat ein ultra konstantes Jahr meiner Meinung nach gespielt. Und Sinner kam jetzt dann am Ende dazu. Und das könnte ein wirklich herausragender Vierkampf im nächsten Jahr werden.
Ja, also ich hatte jetzt für mich, für dieses Jahr waren es wirklich Djokovic, Alcaraz und Medvedev, die bestimmenden Spieler, weil Djokovic war der beste Spieler bei den großen Turnieren, Alcaraz war der beste Spieler von Februar bis Wimbledon und Medvedev war halt super konstant. Also das muss man sagen. Und Sinner kam dann am Ende dazu, hat jetzt für mich nicht gereicht, um ihn für dieses Jahr da reinzuheben, aber ich würde dir zustimmen, fürs nächste Jahr ist Sinner von der Position, die wir jetzt haben, einer der großen vier in Anführungszeichen. Aber für mich waren das erstmal die Spieler. Da haben wir auch nicht so viele Matches gegeneinander gesehen. Also Djokovic, Bilanz 3-1 gegen Alcaraz, Alcaraz 3-1 gegen Medvedev. Zwei der drei Matches gegen Djokovic verloren. Das heißt, so oft haben wir sie nicht gegeneinander gesehen, aber alle drei haben ein ziemlich überragendes Jahr hingelegt. Wir hatten gerade schon die Siegesbilanz quasi von Świątek angesprochen. Am Ende hat Djokovic 88,8% seiner Matches gewonnen und Alcaraz 84,4%. Also das sind völlig überragende Zahlen. Und Medvedev hat am Ende des Jahres 66 Matches gewonnen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Stand in 9 Finals, hat eine 12-9-Bilanz gegen Top 10. Das ist alles ziemlich gut. Und was von ihm natürlich in Erinnerung bleibt, kommt eben nicht ganz ran an die beiden, aber vom Ende der Australian Open bis zum French Open hat er eine Bilanz von 35-3 gehabt. Also das ist ziemlich historisch gewesen und sicherlich etwas, das ihm so nicht nochmal gelingen wird, aber für mich schon eine wirklich gute Saison gehabt.
Djokovic hat 15 Turniere in diesem Jahr gespielt, 11.245 Punkte.
Ja, er hat eben bei 15 Turnieren auch 7-mal den Titel gewonnen und noch ein Finale dazu und das Finale war das Wimbledon-Finale.
Ja, also, das ist schon ganz okay.
Ja.
Da kann man, glaube ich, nicht so richtig gegen meckern, gegen das Jahr von Novak Djokovic. Ach, hier, da habe ich nachher noch eine Bold Prediction für das Jahr 2024 für Novak Djokovic, aber hier bin ich auch sehr gespannt, was das Jahr 2024 ergeben wird. Was ich mit Spannung erwarte, ist, wie Jannik Sinner in das Jahr startet, weil er ist eher unauffällig in dieses Jahr gestartet und er hat nicht ganz so viel zu verteidigen an Punkten. Er hatte diesen guten Februar, aber bei den Australian Open war er noch nicht so ganz auffällig und hinterher dann beim Sandplatz auch nicht unbedingt zu 100% auffällig. Da bin ich sehr gespannt, ob er da seinen Stempel dann aufdrücken kann, ob er diese Form, die er jetzt im Herbst hatte, ob er die mit in den Januar dann rein retten kann und wie er dann weitermacht. Da bin ich sehr gespannt.
Naja, hat die letzten beiden Jahre ja bei den Australian Open gegen Tsitsipas verloren. Mhm. Vor 2 Jahren ganz klar, dieses Mal in 5 Sätzen, aber war schon der zweitbeste Spieler. Wird so interessant, das jetzt nochmal zu sehen. Weil im Moment würde er da als klarer Favorit reingehen. Auf der anderen Seite Tsitsipas in Australien und bisher natürlich die besseren Grand Slam-Resultate gehabt als Sinner. Das wäre dann so die Art von Herausforderung, wo ich gespannt wäre, ob er die überstehen könnte. Und würde er es schaffen, in einem Best-of-Five-Match einen von den anderen dreien zu besiegen, bin ich mir ehrlicherweise auch noch nicht sicher, ob er das kann. Und daher schauen wir mal. Aber er ist an einem der 4 Startblöcke, würde ich sagen, am Anfang des Jahres.
Ja, auf jeden Fall auf den inneren Bahnen, wenn man eine Schwimmstrecke hat. Also 4 und 5 haben Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, 6 und 3 haben Medvedev und Sinner, um das mal aufs Schwimmen zurückzubringen. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr von Stefanos Tsitsipas 2024, weil das kann ihn nicht zufriedengestellt haben, dieses Jahr 2023. Da ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Nach einem guten Start, wo er das Finale bei den Australian Open erreicht hat, hat er einfach nicht mehr gut abgeliefert. Über das Jahr von Alexander Zverev sprechen wir gleich noch. Und ansonsten können wir mal sehr gespannt sein, was das nächste Jahr uns bringen wird. Und alles Weitere werden wir natürlich dann nachher noch ein bisschen in den Predictions haben. Wenn wir uns aber gleich wieder hören, dann werden wir mal über die deutschen Spielerinnen und Spieler sprechen, weil die hatten eher unterschiedliches Jahr. Die deutschen Spielerinnen, nicht unbedingt die großen Nachrichten, auch wenn da zwischendurch punktuell ein paar wirklich gute Ergebnisse dabei waren. Bei den Herren haben wir dieses Jahr ein bisschen das Comeback-Jahr erlebt. Hanfmann, Köpfer, Struff, Zverev. Das war schon stark. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserem großen Jahresrückblick auf das Tennisjahr 2023.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Das Tennis in Deutschland wurde im letzten Jahr so ein kleines bisschen von den, ich möchte es nicht despektierlich sagen, alten Frauen beherrscht. Von nämlich Tatjana Maria und Laura Siegemund. Tatjana Maria auf der einen Seite, die, wir haben es vorhin schon angesprochen, in Bogotá unter anderem gewonnen hatte und ihren Platz in der Weltrangliste und in den Top 100 absolut stabilisiert hat. Sie steht auf Platz 54, nahe ihrer bestmöglichen oder ihrer besten Platzierung, die sie mal hatte, auf Platz 46. Und Laura Siegemund, die mit einem fast perfekten Start ins Jahr bei den Australian Open, als sie das Achtelfinale erreicht hatte, den Grundstein gelegt hatte für ein richtig gutes Einzeljahr. Am Ende auf Platz 86. Sie ist ins Finale dann noch in Warschau gekommen und hatte insgesamt ein sehr konstantes Einzeljahr, aber über Laura Siegemunds Jahr hängt das Doppeljahr. Und sie hatte am Anfang des Jahres in dieser Pressekonferenz bei den Australian Open gesagt, sie weiß nicht, ob sie das ganze Jahr wird Doppel und Einzel zusammenspielen können, weil sie im Doppel in andere Turniere reinkommt als im Einzel. Sie hat eine sehr, sehr gute Mischung hinbekommen und hat dieses Jahr gekrönt am Ende mit dem WTA-Finals-Titel und einem ja fast schon herausragenden Jahr. Ich meine, Laura Siegemund ist 35, Tatjana Maria ist 36, lange werden die beiden nicht mehr spielen, aber das waren schon zwei wirklich bemerkenswert gute Jahre.
Ja, und ganz unterschiedliche Jahre. Mhm. Also Siegemund hat sich so ein bisschen das Einzeljahr noch gerettet mit einer 13-5 Bilanz nach Wimbledon, sonst wäre es wahrscheinlich nicht in den Top 100 geendet, und sie hat gut bestanden gegen Spielerinnen, die über ihrem Ranking waren. Also sie hat gegen die Top 20 mithalten gucken. Also gucken wir es ja mal an. Wie sieht's aus gegen Top 20, Top 50, Top 100? Da hat sie mithalten können. Dann gegen Top 100 auch eine positive Bilanz gehabt. Das kann man zum Beispiel über Maria nicht sagen. Die hat da ziemlich klar den Kürzeren gezogen gegen Spielerinnen, die im Ranking über ihr stehen. Aber Siegemund hat so Nadelstiche setzen können und dadurch ein paar größere Resultate gehabt und es eben geschafft, sich nochmal so weit nach oben ins Ranking zu bekommen. Kann sein, dass das jetzt nicht reicht mehr im nächsten Jahr, aber ich würde sagen, eins der besten Karrierejahre und das ja auch durchaus im höheren Tennisalter. Und wenn wir jetzt zu Maria schauen, die hat einerseits bestätigen können, was im letzten Jahr war. Sie ist jetzt im Ranking sogar 16 Plätze besser, liegt aber vor allem daran, dass sie in Bogotá gewonnen hat, dass sie auf 125er Turnieren sehr gut abgeschnitten hat. Aber sie hat sich in diesem Jahr wirklich schwer getan gegen Spielerinnen, die weiter oben im Ranking sind. Das war im letzten Jahr noch anders. Da hat sie viele so ein bisschen mit ihrem unkonventionellen Spielstil ärgern und nerven können. Aber hier steht jetzt zum Beispiel am Ende des Jahres eine Bilanz von 7-18 gegen Top 100 Spielerinnen. Das reicht normalerweise nicht, um so weit oben im Ranking zu stehen. Aber sie hat halt ihre Turniere gut ausgesucht und hat da dann auch performt. Aber es hat in diesem Jahr nicht mehr gegen die Spitze gereicht. Und es kann sein, dass das dann eben auch dazu führt, dass sie dann im nächsten Jahr aus den Top 100 rausfällt.
Aber gegen eine kluge Turnierplanung ist ja nichts einzuwenden.
Nö. Und Tennis ist am Ende ein Beruf. Und wenn man da geschickt vorgeht, keine Frage, wenn man jetzt eben auch nochmal schaut, genug Geld für nach der Karriere mitzunehmen, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ich würde nur sagen, sie ist im Moment jetzt nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast.
Sie ist 36, also das sollte man dann auch immer noch dazu sagen. Sie ist im Herbst ihrer Karriere. Ich möchte ihr nicht in irgendeiner Weise den Rücktritt nahelegen, weil sie versprüht einen großen Spaß auf der WTA-Tour mit ihren zwei Kindern dann auch, mit ihrem Mann, das Familienunternehmen ist auf dem Weg immer, und das macht immer sehr viel Spaß, ihr dann auch zu begegnen, und da hoffen wir alle, dass sie noch ein, zwei Jahre wird spielen können. Eine der Spielerinnen des Jahres aus DTB-Sicht war dann auch Tamara Korpatsch, die ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewonnen hat. Tamara Korpatsch ist eine sehr lustige Person, wenn man ihr so gegenüber sitzt. Ich hatte das Ich hatte dieses Jahr bei den Australian Open, war ich der Einzige in der Pressekonferenz von ihr. Da hatte sie in der ersten Runde verloren. Aber da hatten wir schon so ein paar Minuten gesprochen und da hatte sie eigentlich schon so gesagt, ja Mensch, läuft alles so ganz okay und ich versuche jetzt erstmal weiter das zu machen. Hat eine sehr interessante Geschichte. Es gibt eine schöne NDR-Doku über sie. Sie hat am Ende des Jahres dann auch so ein kleines bisschen dann noch ihren Unwillen gezeigt gegenüber dem DTB, dass sie nicht für den Billie Jean King Cup nominiert worden war und dass es da keine Konversation zwischen ihr und dem DTB gibt. Aber insgesamt war das Jahr von Tamara Korpatsch, glaube ich, sehr gut.
Ja, und vor allem war es so ein anderes Jahr als sonst. Sie war ja eine absolute Vielspielerin auf der Challenger Tour in der Vergangenheit, hat in diesem Jahr weniger Matches als sonst bestritten, hat auch weniger Matches als sonst gewonnen, aber sie hat sie an den richtigen Orten gewonnen. Denn wenn wir mal gucken, sie hat einen schwachen Start hingelegt, 0-9 Matches und hat dann aber mit ihren Turnieren in Cluj, wo sie ein WTA-Turnier gewonnen hat, und Prag, wo sie, meine ich, im Halbfinale war, das Jahr dann nochmal so richtig gerettet und nochmal umgebogen. Und sie hat sich jetzt von den Gegnerinnen her, die sie besiegt, noch nicht in den Top 100 so richtig etabliert, aber auch sie eben eine mit geschickter Auswahl. Und die jetzt vielleicht dadurch, dass die Punkte eben auch spät im Jahr kamen und sie Anfang diesen Jahres eben nicht viel gewonnen hat, nochmal die Chance hat, ein Stückchen weiter nach oben ins Ranking zu springen und sich da oben vielleicht auch festzusetzen. Wenn ihr jetzt so die Zeit gelingt, Januar bis März, wenn sie da vielleicht nochmal so 200-300 Punkte mitnimmt, dann glaube ich, kann sie sich sogar etwas länger da oben festsetzen. Aber das wird wahrscheinlich ein wichtiger Start für sie, weil dann fängt es eben an mit dem Verteidigen der Punkte.
Vier Spielerinnen können wir, glaube ich, in einer Diskussion besprechen. Annalena Friedsam, Eva Lüß, Julie Niemeyer und Nomanoa Akugui. Die vier Spielerinnen sind außerhalb der Top 100 im Moment, müssen alle vier in die Qualifikation bei den Australian Open. Eva Lüß hatte einen sehr, sehr guten Start ins Jahr und da hatte ich schon gedacht, na, sie wird vielleicht unter die Top 100 dieses Jahr kommen. Das hat sie nicht ganz geschafft. 112 am Ende in der Weltrangliste. Sie hatte auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Annalena Friedsam hatte zwischendurch mal die Top 100 wieder erreicht, hat aber die Ergebnisse und die Konstanz nicht liefern können. Nomanoa Akugui hatte dieses Finale in Hamburg als ganz großes Ergebnis, hat aber auch hier die Konstanz noch nicht. Sie hat einen sehr, sehr aggressiven Spielstil und den konstanter hinzubekommen, das wird wahrscheinlich die große Kunst dann sein, auch für sie und ihren neuen Coach Christopher Kaas im neuen Jahr. Und dann haben wir Jule Niemeyer, die aus ihrer Sicht wahrscheinlich ein wirklich katastrophales Jahr hatte, mit Verletzungen, mit frühen Niederlagen und die so überhaupt nicht auf die Beine in diesem Jahr gekommen ist.
Ja, also, ne, ich glaube es zu Recht, dass wir über die vier sprechen, aber die vier hatten wirklich ein richtig unterschiedliches Jahr und unter Umständen natürlich auch ein unterschiedliches Potenzial. Ich würde mal kurz eben mit Annalena Friedsam anfangen. Eine Sache oder zwei Sachen, die mir da auffallen. Die Punkte kommen immer noch vornehmlich in der Halle. Da ist sie einfach eine sehr gute Spielerin. Auch wenn wir uns angucken, gegen die Top 100 hat sie eine Bilanz von 3-15. Und das ist natürlich wirklich schwach. Und sie wird eben auch gucken müssen, wo und wie kriegt sie die Punkte zusammen, um nochmal in die Top 100 dauerhaft einzuziehen. Aber das muss besser werden. Denn das reicht nicht. Und Eva Lüß hat wie im letzten Jahr eigentlich einen Durchhänger so ein bisschen in der Mitte gehabt, aber dann zum Ende nochmal gut gespielt, hat seit Wimbledon eine Bilanz von 16-8, hat da auch nochmal Punkte geholt, hat auch Erfahrung gegen die Top 100 gesammelt, hat eine 7-8 Bilanz gegen die Top 100, also viel besser zum Beispiel als was Friedsam gelungen ist, auch wenn sie hinter Friedsam im Ranking ist, aber sie ist eben eine, die wirklich noch nicht die Konstanz hinbekommt und das führt uns dann natürlich zu Julie Niemeyer, die ich glaube ich im letzten Jahresrückblick eine potenzielle Saisonarbeiterin genannt habe und das ist natürlich immer noch so. Ich meine, sie hat am Ende eine Bilanz gegen die Top 20 von 4-4. Also sie schafft es, gegen die großen Spielerinnen mindestens mitzuhalten, aber sie hat am Ende Bilanz gegen die Top 100 von 6-17 und da ist das 4-4 schon drin. Das heißt, sie hat nur zwei weitere Top 100 Spielerinnen übers Jahr besiegt und das reicht natürlich nicht. Und sie hat einen ganz schwachen Saisonstart gehabt, hat sich dann einigermaßen gefangen, aber sie ist immer noch eine Saisonarbeiterin und von daher ist schon ein bisschen problematisch, würde ich sagen, mittlerweile. Aber ich glaube, man kann ihr die großen Resultate immer noch zutrauen. Aber es wird natürlich nicht alleine reichen, um wieder nach oben zu kommen. Und von daher gucken wir mal. Und Akugue, die hat dann so ein bisschen das andere Problem. Die kriegt kaum Matches gegen Top-100-Spielerinnen. Die hat eine Bilanz, was ja, von 2-3 gegen Top-100-Spielerinnen. Die hat gegen keine Top-50-Spielerin gespielt. Das heißt, die hat einfach noch nicht die Erfahrung da oben. Und sie hat ja zum Ende des Jahres jetzt auch eher eine Mauerphase gehabt, letzten 5 Matches verloren. Und die wird gucken müssen, dass sie überhaupt in die Situation kommt, gegen die wirklich besseren Spielerinnen konstant zu spielen. Also da ist sie dann auch so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie Ella Seidel, die wir auch noch kurz erwähnen können, die ein sehr gutes Jahr gehabt hat, aber eben die Punkte auch primär auf kleinen Challenger-Turnieren holt. Und die hat zum Beispiel gegen Top 100 Spielerinnen nur einmal in diesem Jahr gespielt. Also für die beiden wird es darauf ankommen, überhaupt in diese Situation reinzukommen, gegen die Spitze sich mal messen zu können. Während wir wissen, Niemeyer kann das, Lies kann das, bei den beiden wissen wir es noch nicht. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Aufgabe für die beiden im nächsten Jahr.
Ella Seidel, da wollte ich sowieso noch einen Satz zu sagen, weil ich habe sie dieses Jahr bei der im Juniorenturnier gesehen, hat sie, glaube ich, gegen Alina Korneeva verloren, in der zweiten Runde, meine ich. Und hinterher sagte Jasmin Wöhr zu mir, die ist sehr, sehr streng zu sich selbst und die ist sehr ungnädig, wenn sie Spiele verliert. Ist eine harte Arbeiterin. Ich habe sehr viele Matches von Ella Seidel in diesem Jahr gesehen und die Entwicklung ist nachzusehen. Die kann man nachschauen in diesem Jahr und das ist eine sehr starke Entwicklung gewesen. Sie hat sich von außerhalb der Top 500 in die Top 200 gespielt, wird jetzt auch nächstes Jahr in der Quali bei den Australian Open dabei sein und da bin ich sehr gespannt auf den Weg und ob sie denen dann weitergehen kann. Nastassja Schunk können wir noch gerade erwähnen, die hat ihr Comeback gegeben nach einjähriger Schulterverletzung, hat sie ihr Comeback gegeben, hat bei 2 15.000er Turnieren gespielt und hat jetzt die deutschen Meisterschaften am letzten Wochenende gewonnen. Also für die geht es vielleicht dann auch nächstes Jahr aufwärts und dann können wir über die dann auch noch sprechen und vielleicht im Jahresrückblick 2024 dann auf das Jahr dann auch von Nastassja Schunk zu sprechen kommen. Das waren die Frauen. Bei den Männern ist die Geschichte eine deutlich andere. Und das können wir so in aller Deutlichkeit sagen. Alexander Zverev kam nach langer Verletzungspause 2023 wieder zurück, hat von seinen ersten 12 Matches nur 3 gewonnen, hat eine 3-9 Bilanz gehabt aus seinen ersten 12 Matches, aber dann kam er ins Rollen und hat am Ende ein wirklich gutes Jahr gespielt. Kein überragendes Jahr, aber er ist auf Platz 7 in der Weltrangliste gekommen. Die ganz großen Geschichten schrieben dann aber andere. Aber lass uns erst nochmal gerade über das Jahr von Alexander Zverev sprechen, weil sportlich lief es für ihn gut. Außerhalb des Platzes läuft es leider nicht gut.
Ja, also erstmal kurz zum Sportlichen. Ich würde sagen, gut, aber nicht sehr gut. Mhm. Also ist er in vielen Kategorien zurückgefallen in diesem Jahr, was natürlich auch an dem schwachen Saisonstart lag. Also hat klar weniger Matches prozentual gewonnen, hat weniger Punkte geholt, hat gegen die Top 10 eben diese Bilanz von 4-14. Da hat er in der Vergangenheit einfach besser dagestanden. Auf der anderen Seite hat er natürlich Momente gehabt, wo man sieht, dass er in der Theorie immer noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann. Ich glaube, er wird nicht mehr das Tennis dominieren. Er ist jetzt, glaube ich, keine kommende Nummer 1, die lange an der Spitze bleibt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Kann er ein Grand-Slam-Turnier gewinnen? Klar. Wird er immer wieder Phasen haben, wo nichts läuft? Ich denke, das ist mittlerweile auch klar. Wird er Phasen haben, wo es für ihn 3-4 Turniere im Stück sehr gut läuft? Auch. Aber ich würde eben nicht erwarten, dass er zum Beispiel mal einen Medvedev-Jahr hinlegt. Das sehe ich bei ihm im Moment nicht kommen. Aber einen Grand Slam kann er natürlich gewinnen. Und Teil wird davon aber eben auch abhängen, wie läuft die Entwicklung abseits des Platzes. Da denke ich, werden wir im nächsten Jahr eine Entscheidung bekommen in dem möglichen Gerichtsprozess, den es gegen ihn wegen häuslicher Gewalt gibt. Und da werden wir natürlich auch im nächsten Jahr darüber berichten, wenn das dann eben relevant wird. Und wie gesagt, sportlich, ja, kleiner Schritt zurück, war aber auch zu erwarten nach der Verletzung. Und ich glaube, wir wissen ungefähr, wo die nächsten Jahre hinlaufen. Wir wissen nicht, was das exakt bedeutet, welche Turniere er gewinnt und gewinnen kann. Er wird oben dran bleiben, aber eben, ich sehe in ihm jetzt wirklich niemand mehr, der das Tennis mal wird dominieren können.
Jan-Lennard Struff wird das Tennis auch nicht dominieren können. Ich glaube, das können wir ohne große Umschweife dann auch sagen, aber die Überleitung war einfach zu sexy. Jan-Lennard Struff hat allerdings ein Jahr hingelegt, wie er es besser noch nie hingelegt hat. Und dann wurde er von einer Hüftverletzung jäh unterbrochen, musste auf Wimbledon verzichten und konnte dann auch erst spät wieder in dieses Jahr einsteigen, hat dann Probleme dann auch gehabt, wieder reinzukommen. Aber das erste halbe Jahr kann er sich übers Bett hängen und wie er, ich hab mit ihm nach der Qualifikation bei den Australian Open gesprochen, wo er sich gefreut hatte, Mensch, ich habe ein ganz gutes Jahr erlebt oder ich habe einen ganz guten Jahreswechsel gehabt. Ich habe mit Alexander Schewtschenko zusammen trainiert, den habe ich jetzt hier in der letzten Quali-Runde besiegt. Und wie sein Jahr dann gelaufen ist und mit diesem Höhepunkt, diesem Finale in Madrid, das war schon ein ganz großer Sport. Am Ende steht Platz 25 für ihn und er wird bis Mai diese Punkte zu verteidigen haben, aber er wird bei den Australian Open noch gesetzt sein und das ist ja eine Belohnung dann für das erste halbe Jahr in diesem Jahr.
Ja, und ich würde sagen, er hat in diesem Jahr seine beste Karrierephase gehabt. Und das war von Indian Wells bis Madrid. Das war eine 23-8 Bilanz. Und das ist sehr gut. Also wenn er das für ein Jahr hält, dann ist er in Top 10 drin. Nur wird er das wahrscheinlich nicht für ein Jahr halten. Aber das war eine Phase, in der er wirklich sehr beeindruckend war. Nicht nur in Madrid, sondern es war angesprochen, in Monte Carlo war er gut. Er war auch in dem Challenger, ich meine, das ist in Arizona, ne, in der zweiten Woche von Indian Wells, war er sehr gut. Und das war wirklich eine überragende Phase. Und er hat gegen Spitzenspieler mithalten können. Und das ist in seiner Karriere nicht immer so gewesen. Also wirklich eine richtig gute Bilanz gegen Spieler, die im Ranking teils weit über ihm standen. Und wahrscheinlich würde er das nicht in derselben Form wiederholen können. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat er in sich was gefunden, wo er schon einigermaßen weit oben mithalten kann. Und ich meine, jetzt ist natürlich das Ziel, einen Titel, mehrere Titel, irgendwas auf der Tour noch zu holen. Ich glaube, das ist was noch fehlt für eine wirklich sehr gute Karriere.
Ja, das würde diese Karriere dann auch rund machen. Und es spricht ja nichts dagegen, oder beziehungsweise es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass er einfach kein Turnier gewinnen sollte. Und er war nah dran in Stuttgart damals bei diesem Finale. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, dass er gegen Francis Tiafoe so knapp davor war. Aber insgesamt war, du hast es gesagt, ein Karrierejahr für ihn und diese Bilanz zwischen Indian Wells und Madrid war fantastisch und danach wird er dann kaum noch Punkte zu verteidigen haben, aber bis dahin wird es halt ein sehr, sehr steiniger Weg für ihn werden, aber er hat sich das erspielt und Pressure is a privilege, kann man ja auch sagen, ne? Ist ja, passt ja gut
im Tennis. Kannst du mal ausrichten in Australien.
Ja, das werde ich genau so sagen. Hör mal, Strophi, pressure is a privilege. Ja, das genauso werde ich sagen. Nicht nur Jan-Lennard Struff hatte ein wirklich herausragendes Jahr, sondern auch Jannik Hanfmann. Jannik Hanfmann zum ersten Mal in seiner Karriere unter die Top 80 gekommen und jetzt dann auch unter die Top 50 zum ersten Mal in seiner Karriere gekommen. Auf Hartplatz ist er noch nicht ganz so gut. Das teilt er, dieses Schicksal teilt er mit Daniel Altmaier, dass sie ihre Leistungen vom Sand auf den Hartplatz noch nicht übertragen können. Aber was Jannik Hanfmann in diesem Jahr auf Sand geleistet hat, das war ganz großer Sport.
Ja, hat wirklich von den Ergebnissen, statistisch und auch ja, von dem, wie es dann wirklich in Realität gelaufen ist, würde ich sagen, nicht nur das beste Jahr seiner Karriere, sondern ein richtig gutes Jahr gehabt. Und der Sand, der wird immer rausstechen, einfach weil er diesen krassen Kickaufschlag hat, mit dem er halt Gegner in die Verzweiflung treiben kann. Gut, Medvedev hat ihm da den Zahn gezogen in Rom, aber viele sind an ihm verzweifelt. Und er hat jetzt natürlich nicht den einen großen Sieg wie Altmaier damals gehabt bei den French Open, aber klar, das beste Jahr seiner Karriere. Und ich bin gespannt, wie er das halten kann. Also, du hast schon angesprochen, er ist auf anderen Belegen nicht so gut wie auf Sand, aber es ist jetzt auch nicht so auffällig wie bei Altmaier. Also bei Hanfmann, der hat eine Bilanz von 29-14 auf Sand und sonst 14-16. Bei Altmaier ist 21-10 und 11-21. Ja. Also würde sagen, da ist er schon stabiler, aber er ist natürlich auch schon 3 Tage älter als Altmaier.
Jannik Hanfmann, 32 ist er jetzt und hat hier die Top 50 erreicht zum ersten Mal in seinem Leben. Ist ganz, ganz klar in den Hauptfeldern nächstes Jahr bei den Grand Slams und er hat insgesamt ein sehr, sehr positives Jahr dann hingelegt und hat sehr gute Laune immer dann auch versprüht. Auch ihn hatte ich nach den Australian Open bei der Quali getroffen und da hat er gesagt, Mensch, das war super und ich habe nur eine gute Entourage hinter mir. Da hat er mit Frankie Moser zusammengearbeitet. Frankie Moser, der in Australien lebt, hatte dann auch ein paar Fans mitgebracht. Dann hatte er gesagt, Mensch, wenn ich dann gegen Australier spielen sollte, habe ich wenigstens ein paar Leute hinter mir. Dann hat er gegen Rinky Hijikata in der ersten Runde in 5 Sätzen verloren auf diesem Platz 8, der sehr abgegangen ist mit Rinky Hijikata und da hat er ein bisschen Pech gehabt bei der Auslosung, aber auch für ihn ein gutes Jahr. Auch ein gutes Jahr für Daniel Altmaier und du hast es gesagt, die Bilanz auf Hartplätzen ist einfach noch nicht gut genug, dass er weiter nach vorne kommen kann. Aber auf Sand hat er in diesem Jahr mit einem einzigen Match gezeigt, was er kann und das war dieser 5-Satz-Sieg gegen Jannik Sinner bei den French Open. Ein überragendes Match von ihm und ich bin sehr gespannt, ob er diese Ergebnisse dann wirklich mal übersetzen kann auf den Hartplatz, weil es spricht nicht viel dagegen. Sein Spiel spricht nicht dagegen, auf Hartplatz Erfolg zu haben.
Nee, denke ich eigentlich auch nicht. Also ich glaube, allein durch die Art, wie er sich bewegt, würde er auf Sandplätzen immer sein Zuhause haben und wie sein Spiel aufgebaut ist. Aber wir haben schon andere gesehen, die in der Lage waren, das zu transferieren. Und jetzt kommt dann natürlich der Vorteil, dass er jünger ist, dass ihm das also noch gelingen kann. Was ich gut fand, er hat jetzt am Ende eben nicht mehr die Challenger-Tour in Südamerika mitgenommen wie in den letzten Jahren, was ihm ja dann häufig so ein bisschen gerettet hat, dadurch, dass er dann quasi wieder frisch ins Jahr starten konnte mit einem guten Ranking. Das braucht er jetzt alles nicht. Von daher, da konnte er jetzt dann sich wahrscheinlich auch vorbereiten, vielleicht eben auch nochmal sein Spiel verbessern. Und er sollte eigentlich, denke ich, in den nächsten 5 Jahren ein Top-50-Spieler sein. Wahrscheinlich jemand, der auch eher zwischendrin überragende Ergebnisse haben wird. Das haben wir auch in seiner Karriere gesehen. Eben 2, 3 Challenger-Titel oder jetzt hier ja in Madrid und French Open überragende Ergebnisse und darüber hinaus schwierig für ihn. Aber ich denke, das Potenzial, um sich langfristig in den Top-50 festzusetzen, ist da.
Das ist auf jeden Fall da, das glaube ich auch. Auch hier bin ich sehr gespannt auf den Saisonstart von Daniel Altmaier, weil auch er hat seine besten Ergebnisse dann auf Sand gebracht. 2 Spieler, die vornehmlich auf der Challenger-Tour im letzten Jahr reüssiert haben, sind Dominik Köpfer und Maximilian Matera. Dominik Köpfer hatte lange mit einer Armverletzung, Schulterverletzung zu kämpfen und kam dann in Mexico City in diesem Jahr zurück und hat den Challenger-Titel dort geholt, hat sich dann wieder unter die Top 80 gespielt, bekommt dann das Highlight-Match auf dem Center Court bei den US Open gegen Carlos Alcaraz und knickt, glaube ich, im 2. Spiel, knickt da um und muss dann aufgeben und war komplett frustriert nach diesem Katastrophenjahr 2022, wo er so viel verletzt war und dass er im März erst zurückgekommen ist und hatte sich eigentlich dafür belohnt mit diesem Match dann, oder hat die Belohnung bekommen und war dann wieder verletzt und auch er steht im Hauptfeld der Australian Open nächstes Jahr. Ich hoffe, er kann fit dort antreten und Maximilian Matera hat auf Challenger-Turnieren extrem gut gespielt und dann auch noch in der Diamantenstadt. Das war Antwerpen, ne?
Oh, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ich meine, zu Köpfer können wir noch kurz sagen, während du das wahrscheinlich jetzt nachguckst, ja, dass du ja ein Interview mit ihm hattest. Wann war es? Im März?
Im März war es, direkt vor Mexico City.
Hier irgendwo im Feed zu finden, wenn ihr es jetzt gerade hört. Und zu Matera, also er hat ein wirklich erfolgreiches Jahr gehabt. Am Ende ist er wahrscheinlich im Moment eher ein Challenger-Spieler. Zum Übergang zum ATP-Spieler, weil wenn wir uns gucken, er hat sich schon schwer getan gegen die über ihm im Ranking stehen. Es war eine 0-5 gegen Top-50-Spieler. Das sieht bei Altmaier, das sieht bei Hanfmann, das sieht bei Köpfer dann halt schon anders aus. Da fehlt ihm im Moment, glaube ich, so ein bisschen die Waffe. Was er jetzt allerdings geschafft hat, war ein sehr guter Swing nochmal nach den US Open, eine Bilanz von 21-6. Das heißt, der hat jetzt auch nochmal die Chance, wirklich anzugreifen in den ersten 5-6 Monaten des nächsten Jahres und sich da oben festzusetzen. Aber er wird gegen Spieler, die über ihm im Ranking sind, besser abschneiden müssen, um sich da wirklich dauerhaft nochmal reinzubekommen.
Es war Antwerpen, wo er das Halbfinale erreicht hat und gegen Alexander Bublik
verloren. Das zählte eben zu dieser 21-6. Und dann denke ich, können wir noch mal kurz über 2 sprechen, über Benjamin Hassan und Rudolf Mollecker. Mhm. Wirklich fast das ganze Jahr natürlich auf der Challenger-Tour stattgefunden. Hassan finde ich sehr beeindruckend, wie der nochmal so einen Sprung nach oben gemacht hat. Aber beides jetzt eben auch keine, die riesige Erfahrung im Moment auf der ATP-Tour machen. Und das spielt sich alles auf den Challengern ab. Und da ist es eine gute Bilanz, aber die werden sich dann eben noch beweisen müssen gegen Spieler aus den Top 100 und mal gucken, ob sie die Chance dazu bekommen.
Benjamin Hassan wird zum ersten Mal in einer Grand-Slam-Quali dabei sein im nächsten Jahr bei den Australian Open, hat sich bis auf Platz 151 vorgespielt und ich weiß gar nicht, ob es mir peinlich sein soll, aber ich habe, glaube ich, 35 oder 40 Matches in diesem Jahr von Rudolf Mollecker gesehen und ich weiß, dass er am Anfang noch so 25.000er Turniere gespielt hat und es ist sehr, sehr gut zu verfolgen. So 25.000er Turniere gibt es bei ITF, gibt es eine Seite mit Livestreams und so weiter und da hat er am Anfang der Saison noch sehr, sehr passiv gespielt und ist nicht auf den Ball, auf den Punkt gegangen und hat eher so ein bisschen den Pusher gegeben, so ein bisschen sich durchgegrindet. Aber er bekam im Laufe des Jahres immer mehr Selbstvertrauen und hat dann versucht, dann auch die Ballwechsel selber zu dominieren. Und insgesamt war es für ihn ein sehr gutes Jahr. Und er hatte zwischendurch diesen Karriereknick. Er war mal in der Quali dabei, er hat sich auch mal für ein Grand-Slam-Hauptfeld qualifiziert. Dann gab es diese berühmte Geschichte, dass er nicht gemeldet hatte, aus Versehen für ein Wimbledon-Turnier. Und dann gab es diesen Karriereknick. Und da hat er sich jetzt so ein bisschen rausgespielt. Und Mollecker, glaube ich, hat Potenzial für Top 100. Das hat er noch nicht zu 100% unter Beweis gestellt, weil höchste Platzierung ist 146. Jetzt ist er endlich wieder in den Top 200. Aber das ist auch ein Spieler, auf den ich auch nächstes Jahr dann sehr viel Acht geben werde. Ist nicht peinlich, 35, 40 Matches von einem Top 200 Spieler gesehen zu haben, oder?
Man kann nur sagen, hört alle Challenger Corner, denn da hört dann mein Wissen auch auf.
Rudolf Mollecke und Benjamin Hassan dann auch noch als ziemlich coole Geschichten. Oskar Otte hatte dieses Jahr sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen, ist, glaube ich, knapp auf der Schwelle, wird wahrscheinlich nicht zur Quali fahren können von den Australian Open auf Platz 252 im Moment. Henry Squire hat es auch ganz knapp verfehlt, dieses Ziel, die Australian Open Quali auf Platz 262. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kommen wir auf den großen Award Teil und unsere Matches des Jahres und uns auf unsere Bold Predictions in diesem Jahr 2024. Freut euch jetzt schon, da haben wir nämlich auch eine ganze Menge Bock drauf.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir wollen unsere Awards vergeben. Und Philipp, wenn du einen anderen Spieler als Novak Djokovic als Spieler des Jahres hast, dann sage ich, Ola Hipster.
Nein, natürlich läuft es auf ihn am Ende hinaus. Ich glaube, nach Wimbledon, was hätten wir da gedacht? Ist er's? Schafft das? Und am Ende hat er dann irgendwie wieder so eine Bilanz von 23-2 für den Rest des Jahres hingelegt. Und da war dann eben dieses Match in Cincinnati dabei, was, glaube ich, schon so ein bisschen das Jahr gedreht hat. Weil bis dahin war ihm Alcaraz mindestens ebenbürtig. Und in dem Match war Alcaraz ja auch erstmal der bessere Spieler. Und ich glaube, es hat Alcaraz ein bisschen in den Zahn gezogen. Und dann hat Alcaraz natürlich das Problem, dass er kein guter Hallenspieler ist und dass ihm so ein bisschen die Puste ausgeht, jetzt schon zum eigentlich dritten Mal im letzten Teil der Saison. Und das ist eine der Stärken von Djokovic. Und daher ist Djokovic natürlich der beste Spieler. Zwischendurch hätte man wahrscheinlich auch denken können, Medvedev kann das schaffen, nach seiner überragenden Bilanz im Frühling. Aber am Ende hat sich Djokovic in dem Jahr abgesetzt, wo ich finde, es wirklich drei sehr gute Saisons gegeben hat.
Wie er in diesem Jahr allen gezeigt hat, dass er der beste Spieler der Welt ist und dass er vermutlich, ich will diese Diskussion nicht, der GOAT ist, das ist etwas, was ich total beeindruckend finde, dass er daraus Kraft zieht, inzwischen so ein bisschen der Bösewicht des Tennis zu sein. Wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass er so gerne geliebt werden wollen würde, so wie Federer und Nadal geliebt werden wollen würden. Das hat er, glaube ich, abgelegt, dass er inzwischen damit klarkommt, so ein bisschen der Bösewicht zu sein, an dem sich die anderen alle abarbeiten, an dem die anderen allerdings auch alle abprallen momentan. Das ist etwas, das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Und wie er sein Spiel dann nochmal entwickelt und weiterentwickelt und niemals stehen bleibt und niemals sagt, ich bin jetzt der beste Spieler der Welt, jetzt müssen die anderen erstmal besser werden, sondern er selber noch versucht, besser zu werden. Es gibt dieses eine Interview von Goran Ivanisevic, wo der gesagt hat, du, wenn der im Turnier ist, ist das kein einfacher Mensch für uns. Und da wird es auch schon mal richtig garstig für uns. Aber so einen Willen, so eine Motivation, so eine intrinsische Motivation dann auch zu haben, das ist unmatched, möchte ich sagen.
Ja, und wir haben ja eine spannende Situation. Wir hatten eine Phase, in der Federer alleine der König des Tennis war. Wir hatten eine Phase, wo Nadal das war. Wir hatten es aber nie für Djokovic, weil er sich immer an den anderen beiden abarbeiten musste, immer an ihn gemessen wurde. Und jetzt ist er, keine Frage, der König des Tennis und er legt halt nach und nach und nach. Und jetzt wird es natürlich interessant. Nadal kommt im nächsten Jahr zurück. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf in den Vorhersagen fürs nächste Jahr. Und Wie geht er damit um? Motiviert ihn das nochmal zusätzlich? Ist ihm das mittlerweile fast egal? Wie du gesagt hast, wo kann er noch im Spiel zulegen? Ist nochmal Potenzial im Aufschlag oder in der Vorhand drin? Das sind dann ja so ein bisschen die Fragen. Und er hat ja, denke ich, ein riesiges Ziel im nächsten Jahr und das sind die Olympischen Spiele. Das Einzige, was fehlt, ist die Goldmedaille. Wie sehr richtet er dann seine Saison danach aus? Macht er nochmal spezifische Sachen nur für den Sandplatz? Also er wird sowieso immer, aber glaube ich nochmal eine spezifisch spannende Geschichte für die nächste Saison.
Wer ist denn die Königin?
Die Königin, ja, also ich glaube, ich bin immer ein bisschen voreingenommen und sage so, so Swiatek, ich meine, die tippe ich ja mittlerweile auch auf jeden Grand-Slam-Sieg. Und am Ende ist sie es aber wahrscheinlich trotzdem, wenn auch knapp, knapper, als ich es vielleicht auch vorher gedacht habe. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über ihre Statistiken gesprochen, die sind klar besser teilweise als die von Sabalenka. Aber man muss sagen, Sabalenka hat in den Grand-Slam-Turnieren wirklich abgeliefert und war da die Spielerin des Jahres. Aber da Tennis eben nicht nur aus Grand-Slams besteht, sondern aus Natur außenrum, ist sie es für mich am Ende schon, aber knapper, als ich vielleicht vor meinen Recherchen gedacht hätte.
Für mich ist die Spielerin des Jahres Coco Gauff. Ich habe ihr Anfang des Jahres nicht diesen Durchbruch zugetraut. Ich habe ihr kein Grand Slam zugetraut in diesem Jahr. Ich habe gedacht, dass sie zu offensichtliche Schwächen hat in ihrem Spiel, dass sie noch nicht wird angreifen können. Aber wie sie ab Juli nach Wimbledon die Schlagzeilen bestimmt hat und dann auch in den USA für Aufsehen gesorgt hat und wie sie dieses Tennis dann auch immer wieder interessant gemacht hat dann am Ende. Das ist für mich dann der Teil, wo ich sage, sie ist für mich die Spielerin des Jahres. Ich möchte überhaupt nicht, mit keiner Silbe die Leistungen von Iga Swiatek und Aryna Sabalenka kleinreden. Aber für mich ist das, was Coco Gauff hier in diesem Jahr geleistet hat, mit das Überraschendste, was ich erlebt habe.
Ja, ist wahrscheinlich die dritte Spielerin, für die man das sagen könnte. Dass man auch sagen muss, sie hat es ja nach den US Open bestätigt, dahingehend, dass sie jetzt nicht abgefallen ist, wie schon vielen Herren und Damen im Nachgang ihres ersten Grand Slam-Titels passiert ist. Jetzt wird natürlich die interessante Frage, wie schaut das im nächsten Jahr aus? Kann sich da konstant oben festsetzen, kann sie es nicht? Kommt sie an der Hürde Swiatek vorbei? Die ist trotz des Einsieges in Cincinnati immer noch eine Hürde. Und tja, kommen da noch andere nach, die ihr das streitig machen. Aber ich würde schon zustimmen, die Saison gehört ihr zumindest zum Teil auch.
Das ist ja schön, dass wir da übereinstimmen können. Halbwegs, dass du nicht sagst, hier Andreas, was erzählst du denn da für ein Mist? Also, wie gesagt, Coco Gauff ist für mich die Spielerin des Jahres. Ich habe hier Aufsteigerin und Aufsteiger des Jahres noch gewotet.
Ja, habe ich auch.
Aufsteiger des Jahres ist für mich Ben Shelton, der vor diesem Jahr 2023 noch gar nicht aus Australien rausgekommen war. Der unter,
also aus den USA, hoffe ich.
Aus den USA, Entschuldigung, aus den USA rausgekommen war. Und dann einfach mal für Aufsehen sorgt beim Australian Open, der ein ultra flashy Spiel hat, der auch, glaube ich, sehr viele Menschen fürs Tennis interessieren kann, die sich vorher vielleicht noch nicht interessiert haben fürs Tennis, der ein durchaus ein Posterboy werden kann und sein kann für das Tennis, der eine sehr erfrischende, respektlose Art hat. So respektlos, dass ihm sogar Novak Djokovic seinen Move nachmacht, dieses Telefonhörer auf das Telefon knallen gebracht hat und der nicht weit entfernt ist von den Top Ten. Für mich absolut Aufsteiger des Jahres.
Ja, und vor allem ist er auch nochmal ein Linkshänder. Kann man immer vorne an der Spitze gebrauchen, sage ich jetzt mal als Linkshänder. ja, also ich habe gleich noch drei weitere Kandidaten. Am Ende läuft es aber wahrscheinlich auf ihn hinaus. Und er hat es anders gemacht als andere, eben nicht durch die Konstanz auf der Tour, sondern durch zwei überragende Resultate. Und jetzt wird es natürlich total interessant. Ist er primär ein Hardcourt-Spieler für die großen Matches oder ist er jemand, der auch auf Rasen irgendwie was reißen kann? Da ist er ja fast Naomi Osaka ein bisschen ähnlich, die sich ja eigentlich immer schwer getan hat auf Rasen und Sand, wo es gar nicht mal so viele Gründe für gab, aber auf den Hardcourts dann irgendwann überragend war. Ist er da quasi ihr Nachfolger? Und kann er die Saison bestätigen? Kann er sie vielleicht anders bestätigen? Nicht durch Grand Slams, sondern dass er irgendwie, halt drei 250er gewinnt und nochmal ein 500er obendrauf. Also für mich auf jeden Fall einer der interessantesten Spieler fürs nächste Jahr.
Wen hast du denn noch als die drei anderen Spieler?
Ja, also ich habe mir dann auch jeweils aufgeschrieben, den Sprung, den sie hingelegt haben, Shelton wirklich von 96 auf 16. Das ist schon sehr gut. Dann finde ich, können wir ihn mal erwähnen, weil wir auch wahrscheinlich Zuhörende von dort haben, der Ofner Sepp.
Ja.
193 auf 47, überragende Saison. Also bei den French Open vierte Runde erreicht, guten Herbst gehabt, wird wahrscheinlich die Saison seines Lebens sein und finde ich, kann an dieser Stelle mal erwähnt werden. Dann haben wir Arthur Fies, natürlich schon zweimal jetzt angesprochen, von 249 auf 36, überragend, hat es da oben festgesetzt. Könnte einer sein, der im nächsten Jahr schon irgendwie in die Top 5 schießt. Kann aber auch sein, dass der noch 3 Jahre braucht. Ich glaube, ist alles möglich. Und dann hast du auch schon kurz erwähnt, da sollte man nochmal sagen, Alex Mickelson von 600 auf 97. Das ist auch ein Sprung, den wir jetzt eher selten sehen. Ein bisschen, glaube ich, auch so ein unkonventioneller Typ. Kann auch noch 2-3 Jahre dauern, bis er ganz nach oben kommt. Aber kann auch sein, dass der einfach uns den Shelton gibt und einmal nach oben durchzieht.
Alexander Schewtschenko möchte ich gerade noch erwähnen.
Stimmt.
Schewtschenko hat
auch so 150, würde ich sagen, in die Top 50. Ne?
Ja, Schewtschenko hat auch ein sehr, sehr ansehnliches Spiel und ist ein bisschen Alexi Minor Light, möchte ich fast sagen. Aber ich glaube, er und Jan-Lennard Struff haben letztes Jahr die Offseason zusammen bestritten und haben beide kein so übles Jahr hingelegt. Das kann man mal so deutlich sagen.
Ja, und ich glaube, der hat doch auch die Potapova geheiratet, oder?
Genau, genau. Ja. Wen hast du denn? Hast du noch Awards?
Ja, bei den Damen sollten wir vielleicht noch eine Aufsteigerin.
Ach so, ja, Entschuldigung. Karolina Muchova habe ich hier als Aufsteigerin des Jahres. Ich bin ja weggegangen von dem, wer hat wie viele Weltranglistenplätze gut gemacht, sondern eher das, was mich so beeindruckt hat. Und Karolina Muchova hat so ein tolles Jahr hingelegt und sie ist so eine erfrischende Ergänzung mit ihrem Spiel für das Spitzentennis, was ja dann durchaus eher auf Power ausgelegt ist, beziehungsweise bei Iga Świątek auf den Spin. Karolina Muchova hat ein so attraktives Spiel und hat dieses Jahr Erfolg gehabt und sie war fit für längere Zeit und für mich ist sie absolut die Aufsteigerin des Jahres.
Oh, bin ich viel plumper als du. Geh rein nach Weltranglisten. Ja. Hab da auch 3 Spielerinnen mir exakt so rausgeschrieben. Eine, die wir jetzt schon kurz erwähnt haben, aber schon nochmal sagen können, überragendes Jahr, Mira Andreeva.
Ja.
Von 405 auf 46. Weiß nicht, wie schnell es weiter nach oben gehen wird. Halte es für möglich, dass die in einem Jahr in den Top 10 steht, aber auch, dass sie nochmal ein bisschen zurückfällt. Weil da waren jetzt schon so ein paar Situationen dabei, zum Beispiel die Matches gegen Goff, wo ich so dachte, vielleicht doch noch nicht so reif, wie man denken würde. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, was bei der passiert. Dann auch schon angesprochen, Peyton Stearns, ja, von außerhalb der Top 200 in die Top 50 reingegangen. Wirklich Top-Jahr. Kann man natürlich auch sagen, Emma Navarro hat sich da auch in dieser Region festgesetzt, beides College-Spielerin. Und dann, wir werden gleich wahrscheinlich nochmal über sie kurz sprechen, aber Markéta Vondrousova, nochmal, was ein Sprung von 92 auf 6 in der Weltrangliste, hat geschafft, was eben Muchova nicht gelang, einen Grand-Slam-Titel, aber geht natürlich ein bisschen unter, weil sie jetzt nicht ganz so viel Ausstrahlung hat wie eine Muchova.
Ja.
Und sonst also, habe ich bei den Awards nur noch die Matches des Jahres.
Ja, die Matches auch, aber ehrlich.
Da ist bei dir die Liste immer ungefähr 30 lang und bei mir 5. Von daher, du liest, glaube ich, einfach mal los und liest alle vor und dann ergänzt sich die paar,
ja, wenigen, ich noch gefunden. Also ich habe bei den Frauen habe ich jetzt so ein paar Honorable Mentions. Wimbledon, Iga Świątek gegen Belinda Bencic. Świątek musste 2 Matchbälle abwehren, hat zum ersten Mal ein Match gewonnen, in dem es mehr als einen Tiebreak gab. Zum ersten Mal in ihrem Match hat sie ein Match bestritten, wo sie 2 Tiebreaks mindestens bringen musste. Paula Badosa gegen Karolina Muchova in Miami. 6-4, 6-7, 6-2. Großer Sieg, größter Sieg wahrscheinlich für Paula Badosa in diesem Jahr. Kam im ersten Satz nach Break zurück, hat den Satz gewonnen. Im zweiten Satz lag sie 5-3 zurück, hatte 6-5 geführt, hat dann noch den dritten gebraucht, um das Match zu gewinnen und hat ein richtig, richtig gutes Match dann abgeliefert. Venus Williams gegen Camila Giorgi in Birmingham. 3 Sätze, 7-6, 4-6, 7-6. Venus Williams hat schon 5-2 im dritten Satz geführt und alle waren auf Zinne, dass sie dann doch endlich so ein Match dann nochmal gewinnen könnte. Ihren ersten Top-50-Sieg seit 2019. Giorgi kam zurück in den Tiebreak und dann am Ende 7-6 gewonnen. Das sind so meine 3 Honorable Mentions. Ach ja, und in Wimbledon Lesia Zurenko gegen Anna Bogdan. 20-18 im Tiebreak des dritten Satzes, der 37 Minuten gedauert hat. Zurenko hat 5 Matchbälle abgewehrt und dann am Ende mit 20-18 diesem Tiebreak gewonnen.
Ja, da hast du schon mal mehr Matches gefunden als ich.
Hast du Honorable Mention oder fängst du gleich mit Platz 3 an?
Ich weiß nicht mal, ob ich auf 3 Plätze komme. Aber du erzählst einfach mal weiter und ich ergänze, was ich hier noch auf der Liste habe.
Also, Platz 3 ist für mich in Miami auch gewesen. Bianca Andreescu gegen Maria Sakkari. 5-7, 6-3, 6-4. Ganz, ganz tolles Match. Und das war so in Ansätzen oder es war so das zu fühlen, dass Bianca Andreescu eigentlich, wenn sie fit wäre, mit zur Weltspitze gehören könnte. Und sie hat es zu selten unter Beweis gestellt. Und das war so ein Match, wo ich gedacht habe, wow, stark.
Einer muss sie erwähnen, ne?
Einer muss sie erwähnen, ja. Und wenn du es nicht tust, ja, dann bleib ja nur noch ich übrig hier. Dann habe ich auf Platz 2, ich habe jetzt 2 Matches noch mit Iga Świątek. Auf Platz 2 ist das Cincinnati Match gegen Coco Gauff, was Gauff gewonnen hat, 7-6, 3-6, 6-4. Das ist allein diese, diese Bedeutung, die diesem Match beiwohnt, dass Coco Gauff endlich mal gegen Iga Świątek gewinnen konnte. Das macht dieses Match dann auch so groß. Es war spielerisch sehr, sehr gut, aber es war am Ende, die Bedeutung, glaube ich, war die größere, statt, also Bedeutung größer als die Qualität des Matches, und trotzdem muss das in die Matches des Jahres für mich gehören, weil Coco Gauff damit quasi so ihren Spätsommer damit begründet hat. Und dann das Match des Jahres für mich ist das Finale der French Open zwischen Iga Świątek und Karolina Muchova. Muchova hatte die Hand am Pokal und Świątek hat sich hier dann nochmal rausgewunden. Dieses Match hatte alles. Das hatte alle Facetten des Frauentennis und alles, was dieses Frauentennis so toll macht, hatte dieses Match in sich. Świątek mit dem Spin, Świątek dann auch mit der Kraft. Muchova setzt da ihr variantenreiches Spiel entgegen. Ist auch ein tolles Matchup meiner Meinung nach für mich unerreicht als Match des Jahres.
Ja, spannend. Hätte ich nicht da hingesetzt. Da ist es für mich dann schon Rybakina gegen Sabalenka von den Australian Open. Mhm. Ganz anderer Stil natürlich. Viel mehr Power. Hatte aber für mich, auch weil ich glaube ich weniger erwartet habe von dem Match, dann etwas Herausragendes. Dann hatte ich hier noch auf der Liste Muchova gegen Sabalenka in Paris. Fand ich jetzt wirklich, glaube ich, sogar besser als das Finale, weil ich es dramatischer noch fand. Und dann habe ich auf der Liste noch Svitolina gegen Azarenka in Wimbledon. Also einfach dieser Tiebreak, die letzten 15 Minuten oder eigentlich so die letzte halbe Stunde des Matches war absolut überragend. Und dann auch noch aus Wimbledon Jabeur gegen Sabalenka. Das war für mich eine Leistung des Jahres, wie Jabeur das Match umgebogen hat, vor allem dann in Kombination mit dem Viertelfinalsieg gegen Rybakina. Also das war eine wirklich erwähnenswerte und herausragende Leistung von Jabeur.
Ja, war's. Definitiv.
Das, und dann ein Match würde ich noch erwähnen wollen. Vielleicht von der Qualität her das beste Match des Jahres, wenn auch nicht so spektakulär, Sabalenka gegen Świątek in Madrid, weil beide besten Spielerinnen der Welt hier sehr, sehr nah an ihrer Höchstform dran waren.
Ja. Die zwei besten Matches des Herrenjahres waren das Wimbledon-Finale zwischen Alcaraz und Djokovic und das Cincinnati-Finale zwischen Alcaraz und Djokovic. Ich glaube, da sind wir einstimmig, oder? Also wenn wir sagen würden, das gehört nicht zu den besten Matches des Jahres, dann würde man abschalten jetzt und würde man sagen, also jetzt reicht's. Ihr braucht nicht zu sehr Hipster sein.
Ja, sind wahrscheinlich die beiden Matches des Jahres, ja, ne? Wenn man jetzt überlegt, den Kontext des Ganzen.
Deswegen können wir uns auf andere Matches dann auch konzentrieren, weil über diese beiden Matches haben wir ja schon gesprochen. Ich habe ein paar Matches, die noch mit dabei sein. Ich fand zum Beispiel das Monte Carlo Match zwischen Daniil Medvedev und Alexander Zverev sehr gut. 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes. Für Medvedev. Zverev hatte 6-3, 5-4 geführt, schlug aufs Match auf, hat das dann verloren und Zverev war hinterher fuchsteufelswild über Medvedev. War ein sehr, sehr spektakuläres Match. Bei den Australian Open gab es 3 Matches, die herausragend waren. Andrei Rublev gegen Holger Rune. 7-6 im dritten Satz für Andrei Rublev. 9-7 im Tiebreak. Ich glaube, es war irre heiß an dem Tag. Tsitsipas gegen Sinner war ein fantastisches Match, was Tsitsipas beinahe noch hergegeben hätte, aber im fünften Satz konnte er sich auf seine Australian Open Stärken dann auch besinnen und gewinnt 6-3 im fünften Satz. Und dann das Match, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, zwischen Andy Murray und Thanasi Kokkinakis. Und ich habe ja gesagt, ich habe es verpennt, weil ich am nächsten Tag ein Interview angefordert hatte mit Jasmin Wöhr. Nee, es war nicht Jasmin Wöhr, es war sogar Vivien Heisen, mit der ich das Interview geführt habe. Und deswegen bin ich um 2 Uhr nachts ins Bett gegangen. Und 18.15 Uhr deutscher Zeit war dieses Match beendet. Um 4.15 Uhr australischer Zeit. Es war ein absoluter Brocken. Und dieser eine Ballwechsel bei 6-4, 7-6, 2-0 für Kokkinakis und Breakball gegen sich, wo Andy Murray nach 3 Mal, wo er einen Schmetterball abgewehrt hat, dann den Punkt macht, Kokkinakis den Schläger auf dem Boden zertrümmert und Murray sich so ins Publikum schaut und sich so umhört. Was ist hier los? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das ist einer für mich einer der Momente dieses Jahres gewesen.
Ja, also für mich vor allem dann noch in dem Kontext, dass er ja vorher schon Berrettini besiegt hat in 5 Sätzen. Ja. Zur dritten Runde nur noch rauskriechen konnte. Aber würde auch sagen, also auch das, was ich hier noch aufgeschrieben habe, als Match des Jahres Kandidat neben den Alcaraz-Djokovic Matchups.
Ja, dann habe ich noch Sinner gegen Alcaraz in Miami. Tolles Match. Sinner gewinnt in 3 Sätzen 6-7, 6-4, 6-2. Ich habe vorhin schon drüber gesprochen mit dem Punkt des Jahres dann auch. Die ATP-Finals, das Match in der Vorrunde zwischen Sinner und Djokovic, 7-5, 6-7, 7-6, war ein fantastisches Match. Absolut überragendes Publikum dort in Turin. Djokovic auf Zinne. Auch hier war er sauer aufs Publikum etc. Und Sinner behält im Tiebreak die Nerven. Und dann habe ich noch ein Match. Und das wollte ich noch bringen, weil ich es vorhin schon gesagt habe. Dominic Thiem gegen Laszlo Djere. 6-7, 7-5, 7-6. 12 Grad, Dauerregen in Kitzbühel. Publikum komplett oben auf und feiert Dominic Thiem, der vielleicht sein Highlight-Match in diesem Jahr hatte. Und das gewinnt er am Ende mit 7-6 im dritten Satz. Hat im Finale gegen Sebastian Breis verloren, aber hier kommt dann Dominic Thiem dann auch nochmal vor.
Also ich hatte nicht zu wenig versprochen mit der Liste von 30 Matches.
Ja. Hab aber auch viel gutes Tennis dieses Jahr gesehen.
Ja? Na dann.
Und bei dir, was ist da noch?
Nix.
Gut, das ist schön.
Also, da kann ich jetzt ja wirklich nichts mehr ergänzen.
Dann kommen wir jetzt nämlich zu unserem letzten Teil, zu unseren Prognosen für 2023. Und wir hatten, 2024, wir kommen zu den Prognosen, die wir letztes Jahr aufgelegt haben. Und da waren einige dabei, die nicht ganz so zustande gekommen sind. Ich hatte zum Beispiel gesagt, dass Iga Świątek 3 Grand Slams gewinnt, alle außer Wimbledon. Das ist so nicht gelaufen. Ich habe gesagt, dass es in diesem Jahr 2 neue Top-100-Spielerinnen aus Deutschland geben wird. Eva Lüß und Nastassja Schunk. Hat auch nicht so richtig geklappt. Ich habe noch gesagt, dass Naomi Osaka nur 6 Turniere in diesem Jahr bestreitet. Sie hat gar kein Turnier in diesem Jahr bestritten. Ich habe gesagt, dass Lorenzo Musetti die Top 10 erreichen wird. Hat nicht so gut geklappt. Ich habe gesagt, dass Cameron Norrie Plätze verlieren wird. Ja, kann man so sagen. Ich habe aber auch gesagt, dass Dominic Thiem ein sehr schwieriges Jahr haben wird. Er kommt aber zurück in die Top 50. Würde aber lange dauern. Das hat nicht ganz so geklappt. Und wir haben beide gesagt, dass Fabio Fognini zurücktreten wird. Hat auch nicht geklappt. Beziehungsweise, Entschuldigung, also Fabio Fognini, von mir aus darf er spielen, bis er 45 ist. Aber er ist nicht zurückgetreten in diesem Jahr.
Ja, ich hatte es ja gekoppelt daran, dass die Italiener den Davis Cup gewinnen.
Genau.
Und er dann, du hast nochmal nachgehört, dass ich dann gesagt habe, er würde dann baden in der Davis Cup-Trophäe.
Ja, genau.
Das hat schon nicht geklappt. Ja, dann gehe ich auch nochmal kurz durch ein paar meiner nicht so gelungenen und teilweise gelungenen Vorhersagen. Also ich hatte auch gesagt, Świątek gibt die Nummer 1 nie ab. Das hat nun wirklich nicht geklappt. Ich habe auch an Andreescu gesagt, kommt in die Top 10. Nö, war jetzt auch nicht der Fall. Immerhin Wondrusche war in die Top 20. Das hat geklappt. Wenn ich jetzt ein bisschen auf meine Top 10 Vorhersagen schaue, auch eher nicht so. Da hatte ich Świątek, Goff, Pegula, Jabeur, Andreescu, Sabalenka, Bencic, Garcia, Anisimova, Krejcikova und Raducanu drin. Naja, jetzt auch nicht so sehr geklappt. Auch meine Vorhersage für Anisimova zu den US Open hat nicht geklappt. Die hatte einen okayen Start, hat dann ja irgendwann im Mai müsste es gewesen sein gesagt, dass sie sich jetzt erstmal aus dem Tennis zurückzieht, aus Gründen der mentalen Gesundheit. Mal schauen, ob wir die nochmal sehen. Und wir wünschen es ihr natürlich, aber ich glaube, sie ist mittlerweile Studentin an der Universität. Bei den Herren, ja, jetzt auch nicht so viel bessere Vorhersagen aus meiner Sicht gekommen. Immerhin hatte ich das Rublev Masters Turnier gewinnt. Das hat schon mal geklappt, Tiafoe allerdings nicht. Ich hatte gesagt, dass Nadal die French Open gewinnt. Nee, da waren wir auch weit von entfernt. Ich hatte Auger Alesi in den Top 10, da waren wir auch sehr weit von entfernt. Also von daher, da ist es nicht so sehr gelaufen. Mal gucken, wie es jetzt mit 2024 wird.
Du hast Brandon Nakashima noch gehypt, hast gesagt, er kommt in die Top 20. Da hast du Ben Shelton noch nicht
Top
gesehen am Horizont.
Top 120 meinte ich doch.
Ach so, Top 120. Ja, dann ist ja alles, hat ja alles geklappt. Ich habe vor dem letzten Jahr habe ich dann auch gesagt, dass Petra Kvitova und Angelique Kerber zurücktreten würden. Petra Kvitova spielt weiterhin. Angelique Kerber ist halb zurückgetreten. Sie ist Mutter geworden, aber das ist ja etwas, wo ich dann gesagt habe, das Das ist ja ein schöner Grund, weswegen man aus dem Tennis sich mal zurückzieht. Und sie kommt ja wieder zu den Australian Open. Und damit kommen wir zu unseren Prognosen für nächstes Jahr. Und da fange ich gleich mal an mit Prognosen mit Rücktritten. Petra Kvitova und Karolina Pliskova werden zurücktreten. Und ich glaube auch, dass das Comeback von Angelique Kerber nur bis Olympia dauern wird.
Ja, halte ich auch für möglich. Also Kvitova habe ich auch als eine, die zurücktreten wird. Bei Kerber habe ich allerdings, dass sie das Viertelfinale in Wimbledon erreicht und die Top 30. Und ich glaube noch weiterspielen wird. Also da bin ich ein bisschen positiver gestimmt als du.
Die Top 5 der Frauen bleiben auch am Ende 2023 die Top 5.
Ich kann ja, mach erst mal weiter. Ich kann ja nachher, ich habe wie immer meine Top 10 gemacht, kann ich dann vorlesen, aber ich lasse dich erst mal weitermachen.
Peyton Stearns wird in die Top 20 einziehen. Von der halte ich eine ganze Menge. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen der Style wie Danielle Collins, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Und Maria Sakkari fällt aus den Top 10 raus. Das sind meine Prognosen, die ich noch zu den Frauen im Moment erstmal habe.
Mhm. Ja, da. Also sind das all deine?
Erstmal bei den Frauen, ja.
Ach, dann lege ich jetzt meine nächsten 10 Minuten los. Ja. Hab ich noch einiges. Ich habe zwei Spielerinnen, von denen ich vorhersage, dass sie im Laufe des Jahres in den Top 10 landen werden, auch wenn sie am Ende des Jahres nicht drin sind. Das eine ist Buskova, die jetzt sehr spannenderweise mit Conchita Martinez zusammenarbeitet.
Genau. Ja, erst vor wenigen Tagen ist die Nachricht gekommen. Saras Ruiz-Tormo kommt in die Top 10?
Ja. Mit und das, die legt uns die Sara Errani hin.
Da hätte ich Bock drauf. Vor allen Dingen mit Matches im Durchschnitts, in einer Durchschnittsdauer von 2 Stunden 45.
Also das sage ich voraus. Dann sage ich, Naomi Osaka schafft es nicht in die Top 10 zurück.
Das habe ich übrigens auch.
Aber ich kann mir vorstellen, so Platz 18 oder 23 oder sowas. Und dann habe ich meine Grand Slam-Siegerin, da gehe ich jetzt mal kurz durch. Und danach habe ich noch Olympia getippt und dann die Top 10. Also da gehe ich jetzt mal, führe ich jetzt mal ein bisschen durch. Zu den Open habe ich gesagt, gewinnt Świątek im Finale gegen Sabalenka. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das Finale haben. Bei den French Open habe ich gesagt, Świątek besiegt Kasatkina. In Wimbledon habe ich Rybakina besiegt Ostapenko.
Ja.
Bei den US Open habe ich Sabalenka besiegt Goff. Und dann habe ich noch Olympia getippt. Da sage ich, dass das Einzel an Krajicova geht. Silber an Świątek und Bronze an Anna-Karolina Schmidlova.
Stark.
Das wäre nochmal was, ne?
Das ist jetzt aber mal bold, bold, bold.
Das Doppel habe ich gesagt, gewinnen Pegula und Goff. Im Finale gegen Dabrowski und Fernandez. Mhm. Und Bronze geht an Mertens und Bonaventure.
Oh.
Dann habe ich noch meine Top 10 getippt. Jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber als Spielerin drin habe ich Świątek, Sabalenka, Rybakina, Goff, Pegula, Ostapenko, Entschuldigung, von Drušová, Samsonova, von der ich glaube, dass sie ein sehr gutes Jahr haben wird, Zhang und Buskova.
Du hast Madison Keys noch nicht mit einem Wort erwähnt.
Tja, warum wohl?
Aber Ostapenko, dein kleiner Ostapenko-Crush bleibt bestehen.
Ja, ich finde, der hat wirklich ein tolles Jahr gehabt. Also sehr konstant, die ist mittlerweile richtig zäh und da bin ich gespannt, was sie im nächsten Jahr reisen kann. Ich glaube, wenn die nochmal einen großen Titel holt, dann im nächsten Jahr.
Meine Prognosen für die Herren. Ben Shelton kommt in die Top 10. Das ist jetzt eher mau, so eine Prognose. Das ist jetzt nicht die, wo man sagt, oh, hier, Sarah Sorribes-Tormo in die Top 10. Ben Shelton kommt eher in Date. Also das ist schon etwas, womit man nicht rechnen kann, aber was jetzt nicht so ganz weit hergeholt ist. Ich habe allerdings als Bold Prediction, dass Djokovic nur die Australian Open im nächsten Jahr gewinnt. Die anderen drei Turniere nicht. Die anderen drei Grand Slams. Und er gewinnt auch nicht Olympiagold. Daran wird er am Ende scheitern. Nadals Comeback wird nichts, weil ich glaube, er erholt sich nicht von dieser Verletzung, von dieser großen Verletzung und irgendwann ist auch Schluss für Rafael Nadal. Ich glaube, dass Jannik Sinner die US Open gewinnen wird und dass Carlos Alcaraz die French Open gewinnen wird. Bei Wimbledon bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe, dass Jiří Lehecka in die Top 20 kommt, von dem halte ich eine ganze Menge und ich glaube, dass er das Spiel hat, dieses solide Spiel hat, wie Thomas Berdych seinerseits, dass es wahrscheinlich nicht in die Top 5 reichen wird, aber dass der Top 20 Tennis auf jeden Fall dabei sein wird. Ich glaube, dass Andy Murray nach diesem Jahr zurücktreten wird, dass Alexander Schewtschenko mindestens in die Top 30 kommt und dass Alexander Zverev auf hohem Niveau stagniert und weiterhin so Platz 6, Platz 7 sein wird.
Das waren die Vorhersagen?
Mhm.
Dann gehe ich mal ein bisschen durch meine durch. Ich hatte übrigens auch, dass Murray zurücktritt, dass Wawrinka zurücktritt, dass Richard Gasquet zurücktritt. Bei den Damen habe ich mir Kanepi, Azarenka und Kvitova rausgeschrieben, bei denen ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass sie zurücktreten werden.
Kanepi wird niemand erfahren, dass sie zurücktritt.
Das ist möglich. Vielleicht gibt sie in der Lokalzeitung mal eine 25.000er.
Genau.
Interview. Ja, dann Nadal habe ich auch, schafft es nicht in die Top 10. Glaube, es wird ein spannendes Abschiedsjahr. In der Theorie ist es natürlich möglich, dass er an die alten Leistungen herankommt, aber irgendwie traue ich dann doch seinem Körper im Moment nicht mehr. Von daher habe ich ihn jetzt nicht in den Top 10 drin, aber trotzdem für mich eine der spannendsten Geschichten des kommenden Jahres. Dann habe ich als Kurzzeitbesucher in den Top 10, von dem ich wirklich viel halte, Francesco Cirundolo, und habe jetzt als Grand Slam Tipps, da habe ich, dass die Australian Open Djokovic gegen Alcaraz gewinnt, dass die French Open wieder Djokovic gegen Ruud gewinnt, Wimbledon Alcaraz gegen Sinner und die US Open Medvedev gegen Rublev. Und das ist dann auch eine meiner Bold Predictions, dass Rublev es endlich schafft über ein Viertelfinale hinaus, sogar in ein Finale bei den US Open. Und dann habe ich die Top 10 Ende des Jahres bei den Herren Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Rune, Shelton, Ogier Aliassime und Zverev. Also langweilig, aber dafür habe ich ja dann noch meine Olympia-Tipps. Da sage ich, dass Djokovic das Einzel gewinnt im Finale gegen Tsitsipas, dass Bronze an Musetti geht, das Doppel. Und da wird es jetzt interessant. Da habe ich als Olympiasieger Kulov und Kriegsbohr. Und Bronze habe ich Alcaraz und Nadal. Ich habe dir schon einen kleinen Tipp gegeben, was ich haben könnte auf Silber. Was glaubst du, wen habe ich da?
Ich komme, leider weiß ich nicht.
Struff und Pütz.
Boah.
Gewinnen Silber bei den Olympischen Spielen.
Und was mit Kravitz?
Naja, der muss leider weichen.
Ach so.
Struff. Und Mixed habe ich, dass Cornet und Fies das gewinnen.
Oh, das wäre schön. Das würde mir gut gefallen. Aber Struff und Pütz, wenn die bei Olympia antreten, hast du diese Prognose schon gewonnen für mich.
Ja, gucken wir mal. Aber ich hatte, glaube ich, zu dir vor der Sendung gesagt, dass sie Kiefer und
Schüttler geben.
Genau. Mhm. Ja, und dann habe ich jetzt allerletzte Prediction noch, da werden wir nächstes Jahr viel drüber reden. Ich glaube, dass Tennis am Beginn der Saison 2025 eine andere Struktur haben wird, als sie es jetzt hat. Wie das genau aussieht, werden wir sehen. Aber wahrscheinlich werden wir schon in Australien einiges dazu erfahren.
Ich werde vor Ort sein in Australien und kann dann auch aus nächster Nähe davon berichten. Am 4. Januar geht es los für mich. Ich werde dann komplett bei der Quali auch dabei sein ab dem 8. Januar. Und wir werden euch dann natürlich wieder mit der Nachtwache durch die Nacht begleiten, beziehungsweise dann auch auf Twitter, /BlueSky und Instagram eine ganze Menge bringen. Das war das Jahr 2023. Philipp, ich danke dir sehr. Es war eine sehr herausfordernde Zeit, auch für dich, dass du das immer wieder möglich gemacht hast, mit mir ungefähr 80 Podcasts zu machen. Die restlichen habe ich mit anderen Menschen gemacht. Große Leistung. Vielen Dank dafür.
Ja gut, aber du trägst den Laden. Das wissen auch alle. Und von daher der größte Dank, der gebührt dir.
Wir danken allen unseren Hörern und Hörerinnen, die in diesem Jahr wieder zahlreich unsere Podcasts gehört haben. Wir haben wieder einen Rekord aufgestellt. Wieder mehr neue Hörerinnen und Hörer als letztes Jahr, obwohl wir gar nicht so viele Podcasts gemacht haben. Und gut, es waren am Ende 105. Aber trotzdem mehr noch Hörer und Hörerinnen als letztes Jahr und darüber freuen wir uns sehr. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder an den Start gehen. Wie das aussehen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir hoffen, dass wir am 14. Januar unser absolut 10-jähriges feiern können. Dann 14. Januar 2014 haben wir unseren ersten Vorschau-Podcast gemacht, damals auf die Australian Open. Das ist der erste Tag der Australian Open im nächsten Jahr. Und dann gibt es hoffentlich die Tageszusammenfassung quasi als Geburtstagsgeschenk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und hier nochmal der Hinweis, es ist jedes Mal der gleiche Hinweis, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Ich habe einen kleinen Teil meiner Reise jetzt durch die PayPal-Spenden auch finanzieren können nächstes Jahr bei den Australian Open. Dafür danke ich euch sehr. Es ist natürlich dann auch ein Dank für die Arbeit, beziehungsweise es ist ein Lohn für die Arbeit, die wir hier reingesteckt haben. Aber ich habe einen kleinen Teil meiner Reise damit finanzieren können. Vielen Dank dafür. Wenn ihr das weiterhin tun könnt und weiter auch machen möchtet, dann freuen wir uns sehr darüber. Das war das Jahr 2023. Es gibt auch noch in den nächsten Zwischenweihnachtstagen noch 2-3 Podcasts. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf
meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.